einfach die Aufnahme starten und wir labern noch. Jetzt einfach los.
Digitale Originale. Der Podcast mit Ralf und Olli. Heute
Oscar Ralf mit Frank Petzold.
Ja,
mach jetzt
also,
den bist du?
Ja, ich fange einfach mal an. Also ich freue mich wirklich ganz tierisch und ich bin heute wirklich ganz, ganz selten bin ich das, aber heute bin ich ganz, ganz ehrfürchtig, weil wir heute einen ganz, ganz tollen Gast haben, der auch meine Kindheit, meine Jugend, alles das, was mich so immer so interessiert hat, wo er ganz viel zu sagen kann. Er hat bei Phil Tippett gelernt. Jeder Star Wars Fan wird ihn kennen. Ich freue mich ganz tierisch auf Frank Petzold.
Hallo. Ich freue mich tierisch auf euch.
Ja, also definitiv bist du der erste Oscar-nominierte Gast, den wir hier im Podcast begrüßen dürfen. Das ist natürlich auch eine totale Besonderheit, ein kleines Special für unsere treuen Hörer. Insofern im Westen viel Neues. Ich weiß nicht, ich habe in deiner Szenografie habe ich gelesen, dass ja eigentlich mit dem Hollow Man auch schon mal irgendwie eine Oscar-Nominierung anstand, aber da warst du wahrscheinlich noch in einer anderen Rolle unterwegs, oder?
Ja, ich war 2001 da bei den Oscars. Mhm. Das waren auch die letzten Oscars in dem alten Kodak-Theater.
Ah, geil.
Da waren wir als Team da, auch bei, als ich bei Phil Tippett, bei Tippett Studios gearbeitet habe. Und da waren wir, glaube ich, zu sechs oder zu siebt da. Also da wurde mein Name nicht aufgerufen, aber wir hatten halt quasi als VFX-Team. Leider haben wir dagegen, ich glaube, Gladiator verloren.
Auch, ja gut.
Was wir nicht so ganz verstanden haben, weil die Technologie war eigentlich von uns ein bisschen gewagter und
ja.
Kevin Bacon Schicht für Schicht auseinandergenommen.
Ja.
Aber wie gesagt, das ist Hollywood, da ist auch viel Politik dahinter, wer ausgewählt wird und da muss man einfach mit leben. Man darf halt jetzt auch einfach toll da zu sein. Man darf ja nicht vergessen, es ist die größte Fernsehshow der Welt.
Ja, müssen wir nicht drüber reden. Also es ist, wie gesagt, ich bin sehr ehrfürchtig heute, das muss man wirklich sagen. Frank, lass uns doch mal eine Reise in die Vergangenheit machen. Wie bist du denn überhaupt in die Tippett-Studios gekommen? Also wenn man mal zurückreist, also erzähl doch mal ein bisschen.
Ich fange mal ganz von vorne an. Ich wollte eigentlich immer Fotograf werden. Mhm. Mein Vater war Grafiker. Und ich wollte, so Textgeschichten gefielen mir nicht, so Layouts und sowas, und ich wollte gerne Fotos machen. Natürlich auch dann gedacht, ach, vielleicht hast du jetzt mal ein paar Models vor die Kamera. Und habe dann während meines Abiturs halt geguckt, ob ich nicht einfach in den Ferien irgendwie mal ein Praktikum machen kann. Und hier gab es in Wuppertal eine kleine Filmbude, die haben Werbefilme gemacht, die Dinger, die vor dem Kinofilm laufen.
Ja.
Und da hatte ich mich vorgestellt und habe dann auch dann direkt irgendwie da in Ferien immer so mitgeholfen und habe sehr schnell Kamera gelernt. Das waren noch Filmzeiten, also Computergrafik gab es da noch gar nicht.
Nee. Celluloid.
Ich glaube, das war 89 oder 89. Und in dieser Filmproduktion, ich wurde dann später auch übernommen. Ich wollte eigentlich auch studieren, aber dann sagte mein Chef, nee, kannst du später immer noch machen, fang doch erstmal bei uns an. Es gab auf einmal für jemand, der so jung ist, unglaublich viel Geld, da konnte ich nicht Nein sagen. habe dann da gearbeitet und ich weiß noch, die hatten alles in-house gemacht. Die haben gedreht, geschnitten, auch Ton gemacht und alles. Und ein Raum, da stand eine Trickkamera. Mhm. Die kennt man so aus zum Beispiel Pumuckl. Stop Motion, aber mit Folien, wo wirklich einzelbildweise ein Bild belichtet wird auf Film. Und irgendwie habe ich mich in dieses Ding verliebt. Mhm. Und habe dann angefangen, und das wusste ich gar nicht zu der Zeit, eigentlich habe ich da Visual Effects gemacht.
Yes.
habe dann auch das Ding so ein bisschen ausgereizt, um ein bisschen schwierige Sachen zu machen. Irgendwann bin ich dann so an das Limit gestoßen. Hatte dann auch mit einem Freund in Köln eine kleine Filmproduktion aufgemacht und damals meine Frau Bridget kennengelernt, die aus Kalifornien kam, wohnt aber in Düsseldorf. Und irgendwann habe ich dann von Phil Tippett gehört. Mhm. und habe mir gedacht, oh, das wäre toll, da mal zu arbeiten. Und meine Frau sagt, ja, da versuch doch einfach mal. Und ich habe, das war noch zu Faxzeiten, habe dann, ich glaube, einen Monat lang jeden Tag einen Fax geschrieben. Ich will einfach nur da sein, ihr müsst mich nicht bezahlen, ich mache Kaffee. Hauptsache, ich will dabei sein.
Ja.
Und habe lange nichts gehört. Und irgendwann kam ein Fax zurück mit irgendwie so drei Worten, dann komm einfach vorbei.
Hammer.
Das waren die Zeiten ohne Internet. Man konnte ja nicht angucken.
Und erinnert so an den Altkanzler Schröder, der vermeintlich an irgendwelchen Toren gewackelt
hat. Ich bin dann in den Flieger gestiegen nach San Francisco, wirklich nur für anderthalb Tage hingeflogen, habe ein Interview gemacht und habe noch meine Rolle, die noch tatsächlich noch eine Rolle waren, eine Musterrolle, wo man seine Arbeitsbeispiele hat, nicht auf dem Stick, nicht auf VHS, sondern auf richtig 35 mm Film vorgezeigt. Ja, und mein Chef sagte mir, und das war dann Phil Tippett, und dachte mir, ja, du hast Glück, wir fangen gerade ein großes Filmprojekt an. Ich könnte dich gut gebrauchen, weil ich brauche jemanden, der Technik interessiert ist, gleichzeitig aber auch weiß, wie eine Kamera funktioniert.
Ja.
Und hatte mir dann zum Ende, hatte nichts gesagt, ob ich angeheuert bin oder nicht, und hatte mir er war gerade im japanischen Laden und hat geröstete Heuschrecken gekauft in der Tüte. Und bot mir eine Schale an und sagte, do you like bugs? Und ich so, ja klar, und hab die gegessen. Und auf einmal wusste ich, ich war bei Starship Troopers dabei, wo es natürlich um Bugs ging.
Yes.
Und da hatte ich hatte viel Glück, dass natürlich der teuerste Hollywood-Film mein Einstieg ins amerikanische Filmgeschäft war.
Ja.
Ja, und ich wollte nur 6 Monate bleiben und da wurden dann, ich glaube, 13 Jahre draus.
Aber ich sage mal so, also man muss es ja mal dazu sagen für unsere Hörer, es ist jetzt natürlich nicht jeder so tief bewandert in der Visual Effects Szene, aber Phil Tippett ist tatsächlich ein Visionär, ne? Also das fing damals schon mit den Stop-Motion-Arbeiten von ihm an, bei Star Wars 77, dann 81, Imperium schlägt zurück. Die Bilder kennen wir alle, also das muss man ja wirklich sagen. Und dann auch der Übergang in das Digitalzeitalter, ja auch schon sehr, sehr, sehr früh, also ja. Pixar draus entstanden. Also da ist ja unglaublich viel Pionierarbeit geleistet worden, insbesondere von Phil. Und du warst direkt dabei, ne? Also du bist, also ja, Hammer, ist ehrlich, ich fall um.
Ich hatte tatsächlich mitbekommen, wie schmerzhaft das für viele Leute war, auch
diesen
Übergang zu machen.
Ne? Ja, das glaube ich, vom klassischen Visual Effects zu den digitalen, ne? Weil das doch sehr abstrakt war, ne? Das
ganze Thema. Einfach,
ja. Zumal man ja auch dazu sagen muss, also ich meine, gerade heute die Digital Natives, für die ist das ja ganz selbstverständlich. Also 3D ist ja immer schon eine sehr rechenintensive Geschichte gewesen und die Rechner, die damals zur Verfügung standen, also ich kann mir schon gut vorstellen, dass man da so ein bisschen viel Zeit mit Warten verbringen musste, oder?
Ja, da waren, also ich meine, ein normales, Starship Troopers, wir hatten zum Beispiel, die Voraussetzung war, dass wir die Kreaturen bei Tippett auch entwickeln dürfen, also vom Design her, damit da nicht irgendwas vorgesetzt wird, was wir nicht machen können. Mhm. Das war ein sehr guter Trick vom Phil. Und wir hatten natürlich auch sehr gute Art-Designer, Craig Hayes, den Ed 209 von Robocop entwickelt hat.
Ja,
der da immer noch rumsteht im Studio übrigens.
Ja.
Wir haben die Kreaturen so gebaut, natürlich auch kreativ, aber angedacht, aber auch was unsere Mühlen konnten.
Ja.
Und das waren keine schwierigen Modelle und das waren diese sogenannten Hard Parts. Wir mussten aufpassen, dass sich nichts Weiches an den Modellen ist. Und deswegen sind diese Arachnoids, diese spinnenartigen Viecher, die haben wir an Ameisen angelegt, weil die haben Kugelgelenke.
Ja.
Wir wussten, unsere Mühlen konnten das. Aber trotzdem, pro Bug wir hatten so durchschnittliche Rechenzeiten von 8 bis 16 Stunden pro Bild. Was heute jeder Aldi-Rechner in 10 Sekunden machen
würde. Ja, aber das ist ja das Erstaunliche daran. Also vor allem, was ich immer wieder erstaunlich finde, also mit welchen Mitteln man arbeitet und was am Ende dabei rauskommt. Ne? Also das ist unfassbar. Und man, du kannst den Film heute ja noch angucken. Der ist heute noch gut. Ne? Also man, ne? Also es macht heute noch Spaß, diesen Film zu gucken. Dann muss man dazu sagen, es ist ja eh eine Satire, würde ich jetzt mal sagen, vom Inhaltlichen. Aber er ist trotzdem auch noch, also man konsumiert ihn so weg. Man denkt nicht über die Visual Effects nach. Und das ist eigentlich immer das Beste an Visual Effects, wenn man nicht drüber nachdenken muss.
Das ist man gut.
Ja, ja. Ja, muss man ja auch nochmal sagen, ne? Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Ne? Also jetzt, da würden wir jetzt natürlich einen sehr guten Sprung zu dem, wofür ja deine Oscar-Nominierung da ist. Ich habe in den Film im Vorfeld auch noch diverse Male angeguckt.
Ja.
Und Frank, perfekt. Punkt. Perfekt. Also ich musste wirklich 10 Mal gucken, also um überhaupt erstmal rauszufinden, wo sind da Matte-Paintings, wo könnte es 3D sein, wo nicht. Also ich kann es tatsächlich noch nicht mal sagen. Also da würden wir vielleicht gleich auch noch mal ein bisschen näher drauf eingehen, auf dieses ganze Thema. Aber lass uns noch mal eben zurück in die Vergangenheit. Ich bin ja, wie gesagt, so ein bisschen Nerd, ne? Also muss man ja dazu sagen, weil ich damals immer zur CeBIT gefahren bin und ich hätte jetzt schon fast ein böses Wort genommen, also fasziniert mit offener Klappe bei SGI gestanden habe. SGI sagt den jüngeren Leuten nichts mehr. Das war damals, sagen wir mal, als es Apple gerade nicht so gut ging, war das so der neue Stern am Himmel, der Supercomputer.
Genau. Ne?
Und war wahrscheinlich auch dein Arbeitsmaterial, oder?
Da gab es verschiedene Variationen, also Kisten, die, also natürlich verschiedene Modelle und ich weiß noch, unser Hauptserver, das, ach, ich weiß gar nicht mehr, wie das Ding hieß, der hatte, der war so groß, war wie in einem Kubrick-Film, das war so ein Riesenkasten, der war 1 Meter groß, vorne nur 3 Lampen dran und hinten hatte der einen Luftschlauch-Einlass für die Klimaanlage. Und da waren 3 Drehstromstecker dran.
Das war unfassbar. Ja.
Und wir hatten dann aber auch, also als die einzelnen Artisten, VFX-Artisten, wir hatten dann kleinere Mühlen. Mhm. Natürlich diese riesigen Monitore.
Ne? Natürlich. Diese 7 oder 24 Zoll, die noch 50 Kilo wogen, ne? Diese Dinger.
Genau, die waren länger, also die waren tiefer, als sie breit waren. Ich muss aber noch sagen, also ich weine diesen der Qualität noch hinterher. Die Bilder, die Bildqualität, gerade so die Farbwiedergabe war einfach geil. Damit haben wir gearbeitet. Und die Kisten waren schweine teuer. Also das waren
Ist so. Also für mich, also wie gesagt, ich war ja jugendlicher oder jüngerer Mensch und für mich war das ein Traum, aber ein unbezahlbarer Traum. Und ganz lustig, ich habe einen Freund. Ja, ich hatte einen Freund, mit dem bin ich auch immer noch sehr, sehr gut befreundet. Der hat inzwischen auch eine größere Company. Das war der hat tatsächlich seine Karriere damit begonnen. Der hat sich eine Indie gekauft in einer Gruppe mit anderen Leuten zusammen, weil die kannst du ja alleine gar nicht leisten. Und hat damit seine Karriere gestartet mit der Indie. Dieses grüne Ding, weißt du, die waren ja farbig früher. Das war ja auch, irgendwie waren die ja auch stylisch, die Dinger.
Ne? Aber, die hatten sogar einen Stereoausgang für ein Stereobild damals schon.
Also, ja, unfassbar, ne? Und damals hieß die Software auch noch Alias oder Alias, ne? Genau, Alias ist ja leider, ist ja immer noch Standard, ne? Im High-End-Bereich. Softimage gab es noch, den traue ich wiederum hinterher, dass die von wie heißt sie nochmal, wie heißt die Company jetzt nochmal, die Maya?
Autodesk.
Autodesk, genau, die haben ja Softimage platt gemacht, was ich sehr, sehr schade finde. Weil ich die von der Usability einfach unglaublich gut fand, die Software. Also,
das haben wir auf Maya 3.7. Entschuldigung, Softimage 3.7.
Ja.
Das war aber die einzige Software, die es gab, wirklich.
Also Charakteranimation war das führend damals. Ne?
Ja, also auch so Ländern müssen wir Pixar anklopfen, die natürlich die Straße nebenan waren. Und da gab es einen Renderman.
Ja.
Wo eine Lizenz, ich glaube, eine Lizenz war irgendwie so $4,000 pro Jahr.
Ja.
Und wir brauchten da immer so 600 Lizenzen. und das ging auch nur mit so internen Deals. Das war schon unglaublich. Und ich weiß noch, die allerersten, Compositors, die dann später die Bilder zusammenfügen. Es gab noch welche, die waren wirklich so oldschool, die haben noch in Photoshop sich Badges zusammengebastelt.
Ich weiß. Photoshop ist ja auch unter Lukas entstanden, ne? Habe ich jetzt gelernt. Ne?
Ja, genau. Der ist heute noch in den Credits, ist auch ein VFX-Supervisor.
Ja.
Ich weiß nicht, ob die Story stimmt, aber das Gerücht geht um, dass er damals Photoshop für $10,000 verkauft hat.
Ja, das ist genau das gleiche wie das Nike-Logo, ne? Also manchmal macht man nicht alles richtig, das ist so.
Ja, zu der Zeit war da schon eine Menge Holz, glaube ich.
Das. Ja, 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 das stimmt, das stimmt, das stimmt. Aber ey, Wahnsinn, also wirklich Wahnsinn. Ralf, ich möchte dich jetzt auch mal sprechen lassen, weil ich könnte sonst nicht mehr aufhören. Ich würde, Frank, ganz im Ernst, ich würde so gerne mit dir noch richtig ins Detail gehen. Nur das Problem ist, es wird dann so nerdig, dass wir unsere Zuhörer ausspannen. Weißt du, was ich meine? Also die kommen dann nicht mehr mit. Da muss man immer so ein bisschen aufpassen.
Ja, da soll ich jetzt irgendwie den Einstieg kriegen. Das ist gar nicht so einfach. Letzten Endes. Ja, ich fand es sehr, also ich habe natürlich auch in den letzten Tagen relativ viel gelesen irgendwie, was dann so durch die Presse gegangen ist. Was ich spannend fand, ist natürlich, dass man so als jemand, der für Special Effects verantwortlich ist, dann seine Aufgabe jetzt gerade bei dem nominierten Streifen ja darüber definiert, dass man sagt, es soll eigentlich möglichst authentisch und fotorealistisch sein. Also irgendwie sich selbst unsichtbar macht. Olli hat es ja schon auch angedeutet, dass das gelungen ist. Ja, ist das nicht eigentlich eher ungewöhnlich oder ist das etwas, was dich dann auch auszeichnet und prägt?
Das ist etwas, ja, es ist so ein doppelseitiges Schwert, sagen wir mal so. Wenn man diesen Job wählt, muss man sich bewusst sein, dass natürlich das Ziel ist, seine Arbeit so fotorealistisch zu machen, dass alle glauben, das sei echt. Das ist natürlich bei Science-Fiction-Filmen, ist es offensichtlich. Ja. Aber das Problem ist natürlich, dass VFX auch immer, gerade heutzutage, damit bewertet wird, dass man da das Rad neu erfindet und irgendwelche Rocket Science-Projekte zusammenbastelt, siehe Avatar. Mhm. Und ich wollte eigentlich, und das war im Westen nichts Neues, ich sage mal All Quiet on the Western Front, weil ich weiß auch nicht, sie sind immer
in Englisch. Ja, ist ja auch der Original. Ja.
Weil wir da habe ich eigentlich direkt schon, als ich den Anruf vom Regisseur bekommen habe, habe ich direkt mal endlich wieder die Möglichkeit gesehen, hier geht es gar nicht um Technologie, hier geht es wirklich, da müssen wir mal einen Schritt zurücknehmen. Und wie du schon sagst, das ist für einen Visual Effects Artist sehr schwer, weil natürlich wollen wir alles lauter, heller, bunter, unmögliche Kameraeinstellung, die vorher noch nie jemand gesehen hat, machen. Aber das war halt nicht das Material. Und natürlich haben wir alle gerade in Deutschland hat man sehr viel Respekt vor dem Buch.
Ja,
absolut. Und wir mussten da wirklich aufpassen und allen war bewusst, auch allen anderen Abteilungen, auch Make-up und Kostüm und Art Department, dass wir da wirklich so in den Hintergrund treten müssen, das Ding so wir durften nicht ablenken von dem genialen Schauspieler, den wir hatten, ja. Und natürlich auch von der Geschichte. Das ging auch nicht, das ging jetzt nicht nur um Explosionen und wie groß kann der Panzer sein und alles, sondern auch gerade beim Kriegsfilm mit Wunden. Weil natürlich, wenn ein VFX-Artist einen Kriegsfilm vorgesetzt bekommt, der leckt sich die Finger, dass er endlich mal wieder Wunden machen darf. Und natürlich, je grausamer, desto besser. Ich habe monatelang so Medizinbücher gewälzt und da ging es mir auch nicht gut in der Zeit.
Glaube ich dir.
Ich habe auch so eine Gratwanderung. Ich meine, ihr wolltet ja auch das Publikum mitnehmen. Also ich kann mich noch erinnern, wenn ich an Spielberg denke, sozusagen erst Schindlers Liste, so mit dem Verschweigen von Gewalt eigentlich sozusagen, was dann trotzdem irgendwie über die psychische Schiene dann und die Darstellungsweise massiver und dann kam irgendwie der Soldat James Ryan und ich hatte wirklich Schwierigkeiten, durch diese ersten 20 Minuten zu kommen.
Ich bin tatsächlich aus dem Kino gegangen. Das hat mich so psychisch belastet. Ich konnte nicht weitergucken. Ganz ehrlich nicht. Ging nicht.
Ich glaube, das ist euch deutlich besser gelungen, glaube ich.
Ja, das ist, wir wollten die Geschichte erzählen und auch relativ objektiv, so wie Remarque das in dem Buch gemacht hat. Das Buch ist ja fast geschrieben, als wäre ein Reporter gewesen.
Ja.
Weil das Problem ist natürlich auch mit allen Visual Effects-Themen oder generell, man wird schnell taub zu solchen Dingen. Das heißt, wenn die Wunde zu groß ist oder jetzt Warnfilm, das Raumschiff permanent irgendwas macht, dann irgendwann denkt man, noch mehr und ich halte es nicht mehr auf. Und das wollten wir nicht machen. Natürlich mussten wir die Grausamkeiten des Kriegs zeigen, aber mir fällt jetzt kein besseres Wort ein, aber wir wollten halt tasteful.
Es ist ehrlich. Also es ist ehrlich gezeigt. Also ne, es ist nicht übertrieben, es ist nicht zu wenig, es ist ehrlich. Es ist natürlich deutlich und es macht ja was mit einem. Der Film macht ja was mit einem. Also man kann ja kaum besser zeigen, wie sinnlos Krieg ist. Also, ne, also das ist so. Und auch, auch die Art und Weise, wie es erzählt, das ist unglaublich gut. Also er ist nicht ohne Grund für 9 Oscars nominiert. Muss man ganz klar sagen. Er ist einfach eine Meisterleistung. Also Punkt.
Ist dieser Transfer bei euch in der Produktion auch irgendwie so aufgetreten? Ihr habt ja eigentlich vor dem 24. Februar letzten Jahres angefangen schon.
Ja.
Wart dabei und dann ist plötzlich, haben wir diese Situation in Osteuropa. Ja, habt ihr diese Parallelen sofort erkannt im Endeffekt? Also ich denke, es ist ja anders geplant gewesen letzten Endes, logischerweise irgendwie.
Nee, also ich meine, wir waren da schon mitten im Dreh, als es passiert ist. Und es sind zwei Sachen, haben wir uns gefragt. A, tut das dem Film jetzt gut oder nicht? Mhm. Und B, das Grausame, was wir gemerkt haben, speziell, es gibt viele Dialogszenen, wo der General... ich glaube, General Friedrichs, hat ein Abendessen mit seinem Adjutanten, das so aussieht wie das Abendmahl, mit so einem langen und die Dialoge, die Edward Berger im Skript geschrieben hat, die er 6 Monate vorher geschrieben hat, die passen auf einmal wie die Faust aufs Auge.
Der ganze Film, leider.
Was man in der Zeitung gelesen hat. Ja. Also, je nachdem, wenn von diesen Politikern, ob jetzt nur Russland oder dass ich auch andere Kriege, es gibt ja noch andere Kriege, dann liest man auf einmal und denkt, sag mal, habt ihr nichts gelernt? Nicht nur in den letzten 100 Jahren, sondern in den letzten 1000 Jahren.
Ja.
Und da wird es einem echt mal bewusst wieder. Also ich meine, ich bin auch selber Kriegsverweigerer und ich hoffe, jeder, der mit dem Gedanken spielt, irgendwie in den Krieg ziehen zu wollen, guckt sich diesen Film an. Ja. Aber trotzdem, da wurde es mir nochmal erfrischt. Dass eigentlich das alles absoluter Humbug ist.
Absolut, ja, gebe ich dir vollkommen recht. Und leider gibt es erschreckend viele Parallelen zum Ist-Zustand. Das ist wunderbar. Ja. Ich würde mich nochmal interessieren, wenn wir jetzt mal über die Visual Effects sprechen. Also wenn ich das richtig gesehen habe, es ist ja ein guter Mix aus allem. Ne? Das heißt, klassische Visual Effects wie auch digitale Visual Effects sind sehr, sehr schön verbaut in dem Film. Und wenn ich das auch mitgenommen habe, ist, du bist auch beim Dreh gewesen. Ne? Das heißt, du hast da tatsächlich auch sehr, sehr viel aktive Arbeit beim Dreh geleistet. Ne?
Ja, also ich das mache ich bei allen Projekten. Also ich möchte normalerweise, ich habe das nicht gerne, wenn mir was vorgesetzt wird. Du
Footage kriegst und weißt nicht, wie du es umsetzen sollst.
Ja, oder ich muss Krempe reparieren, den ich hätte anders machen können. Ja. Und das gilt aber auch für die Vorplanung. Also ich war 3 Monate in der Vorplanung dabei, weil das geht natürlich, Visual Effects ist nicht alleinstehend. Man muss sich mit Special Effects Leuten zusammentun, was könnt ihr machen, was könnt ihr in die Luft jagen, was muss ich machen. Make-up und alles mögliche, Kamera, ganz wichtig.
Ja.
Ich bin dann für solche Sachen meistens dann auch immer so 4 bis 5 Monate weg. Normalerweise ist so ein Dreh zwischen, also wir haben jetzt 3 Monate gedreht. Ich war schon auf Drehs, die haben 6 Monate gedauert. Ich bin dann jeden Tag dabei. Ich bin auch dabei, wenn nicht unbedingt Visual Effects gedreht werden müssen, weil ich nutze dann die Zeit am Set, um mehr Kram für mich zu sammeln. Also ich habe meine eigene Mini-Crew dabei, mit Kameras. Mhm. Und wenn ich merke, ach, jetzt habe ich hier ein Zeitfenster, dann drehe ich Elemente, die später verwurstet werden können. Mhm. Das war so mein Ziel an diesem Projekt, wo ich hatte mir auch ein Studio ausgesucht für die Postproduktion, mit dem Leiter verstehe ich mich sehr gut, mit dem habe ich schon ein Projekt gemacht, der auch gerne einfach so eine Mischtechnik macht. Natürlich geht zum irgendeinem Zeitpunkt alles durch den Computer, nur ist das immer die Frage, muss ich jetzt unbedingt eine Explosion mit Partikeln
machen? Ja, genau.
Oder muss ich jetzt unbedingt ein Modell bauen? Oder wie texturiere ich? Oder kann ich das in reinen Compositing, in der Zusammenfügung lösen? da habe ich mich tatsächlich, muss ich sagen, wieder ein bisschen auf Troopers, Starship Troopers besonnen, weil du schon sagtest, da konnten die Computer noch nicht so viel und wir mussten das einfach machen. Wir mussten das gut mischen, damit die Computergrafik, die mickrige Computergrafik gut aussah. Ja. Und also jetzt zum Beispiel da, damals, wenn die Bugs laufen, jeder Staubhit, wenn die Füße den Boden berühren, das sind alles monatelang vom Greenscreen mit Luftgewehren auf Staub geschossen und so. Und das alles, und das habe ich jetzt wieder gemacht. Das Problem ist natürlich, du musst da ein bisschen in den Ring gehen mit dem Produzenten und dem ersten Assistenten, weil das erfordert Zeit am Set.
Ja, ja, Budget ist ja immer.
Budget und vor allem Tage. Also für die ist ja Budget.
Ja, klar, natürlich.
Aber wir haben zum Glück, wir haben das Battlefield, der Kriegsschauplatz, der war in außerhalb von Prag, ein alter Flugplatz. Ich glaube, ein alter Militärflugplatz. Und das war das Feld zwischen zwei Landebahnen.
Ach, perfekt.
Das hat unser Art Director Christian Goldberg hat das komplett umgebuddelt.
Ja, habe ich gesehen, habe ich Bilder davon gesehen, Wahnsinn.
Ja. Hat zwei Fronten erschaffen, die natürlich nicht so breit waren, wie sie.
Ja, ihr habt verlängert, ne, in der Post.
Genau. Und ich hatte aber das nördlichste Ende durfte ich benutzen, um meinen Kram zu machen. Und immer wenn Regie sagte, pass auf, Frank, wir machen jetzt mal eben hier Dialog, oder wir sind im Schloss, wo der General spricht, und ich wusste, das sind keine VFX.
Ja.
Dann habe ich dann mit den Special Effects Leuten alles Mögliche in die Luft gejagt und mich mit den Armorers, die Leute, die für die Gewehre und für die Maschinengewehre zusätzlich verantwortlich sind, dann, was ich so Mündungsfeuer geschossen, gedreht und das ist also alles authentisch. Selbst die Mündungsfeuer sind nicht aus irgendeinem Archiv, sondern das ist wirklich ein erstes Gewehr.
Wahnsinn.
Und Maschinengewehr, was nur nach zwei Schüssen war es wieder verstopft.
Ja.
Aber das habe ich dann alles mitgedreht und das siehst du im Film. Und ich glaube, das ist so die Seele des Films, dass wirklich wir haben versucht, alles original
einzubauen. Ja, absolut. Also unglaublich detailverliebt. Und man muss ja mal, ich meine, es hört sich zwar doof an, da können wir vielleicht gleich auch nochmal einen kleinen Abriss zu machen, was, sagen wir mal, Produktionsbudgets angeht. Ich glaube, für jeden Filmschaffenden hört sich jetzt bleiben ein bisschen komisch an, aber es sind so Companies wie Netflix oder Amazon eigentlich ein Segen, ne? Also wenn man sich überlegt, wie sonst das Budget so, also gerade in Deutschland für Filmproduktionen ist, können wir froh sein, dass es diese Companies gibt, weil sie, also das ist zumindest meine Wahrnehmung, dass das Filmgeschäft tatsächlich wiederbelebt wurde, ne? Also auch die Qualität des Business und auch das Budget. Oder sehe ich das falsch?
Nee, das ist richtig. Das ist gerade dem europäischen Markt tun die sehr gut.
Ja.
Ich muss auch sagen, im Falle von Netflix, die lassen einen auch machen. Das war also meine größte Überraschung, dass Netflix, die wollten mal hier und da was sehen, na, wie sieht es denn aus? Aber dann zeigst du ihm was und dann sagen, ja, mach weitermachen. Und ja, allein von den, ich meine, die Filmfonds, die sind natürlich toll.
Ja.
Und je nach Bundesland sind die auch relativ üppig, aber für dieses Genre reichen sie halt nicht aus. Für normale Dramas oder weiß ich, Comedies gerne. Nur um was Großes aufzufahren, da stößt man an die Grenzen und da ist natürlich Netflix, was ja auch international ist, also da, das ist schon ein Segen und da haben wir uns natürlich auch gefreut. Aber trotzdem, jetzt gegenüber den anderen Oscar-Nominierten war
Gott. Ja, ist immer noch wahrscheinlich gar keine große Produktion, ne? Um
das mal ganz klar zu sagen. Also, würde ich jetzt die Bankzinsen, die ich bei einer lokalen von Avatar wäre ein Dreifache gewesen.
Also, ja gut, Avatar ist ja noch, also das ist ja jetzt nochmal wieder, das ist ja jetzt also wirklich, meine gut, könnten wir jetzt rein theoretisch eine halbe Stunde drüber sprechen.
Ich würde an die Streaming-Geschichte nochmal ganz schnell anknüpfen. Ja. Spielt denn das eine Rolle, dass wir jetzt, also dass du sozusagen auf eine Vielzahl unterschiedlicher Endgeräte dann ausspielen musst? Also früher, sagen wir mal, so der klassische Kinosaal, so hochmodernes Technik-Kino hat ja dann auch Standards gesetzt im Bereich Ton, Bild und Ähnlichem. Jetzt spielst du aus und ja, hast wahrscheinlich ein sehr heterogenes Feld. Spielt das in irgendeiner Weise eine Rolle oder ist das?
Nee, nicht mehr. Nicht mehr, das war natürlich vor 10 Jahren musste man noch ausbelichten, musste man beides machen, auf negativ ausbelichten. Aber ich muss sagen, jetzt macht man eine 4K-Version und die funktioniert überall.
Ja, okay, zumal du inzwischen auch in RAW filmst, das heißt, du hast also in der Post ohne Ende Möglichkeiten, das in Kodak, in Fuji, in was auch immer auszubelichten. Ne?
Ja, also das
ist ja dank Red, die ja damit gestartet haben, einfach auch ein Segen, glaube ich, für die Filmindustrie.
Das ist auf jeden Fall. Und da muss ich auch sagen, da ist jetzt mittlerweile sind auch die wenn man im Grading sitzt, in der finalen Farbkorrektur, die ich auch komplett begleitet habe, da kann man schon viel machen. Also mittlerweile, was ich ein Tagesmaterial auf Nacht zu drehen, ist überhaupt kein Thema. Nee,
gar nicht mehr belichtet. Die sind so extrem sauber inzwischen, die Sensoren, das ist der Hammer, ne?
Ja.
Die Schweden, die drehen ja sehr gerne im Dunkeln, da bin ich immer wieder erstaunt, was die für Nachtaufnahmen dann machen. Also ich meine, gut, ist ja auch öfter mal sehr viel dunkler als bei uns, aber das ist schon Wahnsinn, was die Sensoren inzwischen so...
Am Dreh mögen wir die nicht, die tollen Sensoren, weil das heißt...
Ja, das ist richtig.
Immer länger.
Ja, das glaube ich dir. Einmal das und zumal du brauchst, also erstmal brauchst du sehr viel weniger Licht. Ich glaube, das ist auch für die Beleuchter erstmal eine ganz große Umstellung gewesen. Ne? Also jetzt sind wir wieder in der Vergangenheit, ne? Aber früher musstest du da riesen Arris aufstellen, ne? mit 80.000 Watt, damit du da irgendwas aufs Zelluloid kriegst oder auf die... alten, auf die ersten Sensoren und jetzt ist das ja easy peasy, ne?
Ja, mittlerweile, es rauscht auch nicht mehr.
Gar nichts mehr, ja, das stimmt. Sag mal, bei dem Film, du bist ja du hast das Supervising gemacht. Hast du selbst noch Hand angelegt in der Post?
Ja, also ich mache selber nicht mehr, ich schraube nicht mehr am finalen Shot, aber ich mache so ich habe alles hier in meinem Studio und ich treffe mich meistens in der Nachproduktion, die ging jetzt bei All Quiet, ich glaube, wir haben 7 Monate daran gearbeitet. Ja. Ich bin dann doch zweimal in der Woche im Studio, um mit den Leuten direkt zu reden, gerade wenn es um Animation geht. Ja. Da muss man einfach mal sich auf alle Viere setzen und da hören auch die E-Mails auf, das geht ja nicht mehr.
Nee, ist richtig.
Da kann man sich nicht mehr ausdrücken. Und aber ich jetzt gerade in der kurz vor der wenn ich den Schnitt habe, dann mache ich schon Layouts. Ich arbeite sehr gerne in Nuke.
Ja, habe ich gesehen.
Und zwischendurch starte ich nochmal meine alte Maya-Lizenz. Ich mache selber noch, auch um meinen Kopf irgendwie so ins Richtige zu kriegen, ob das funktionieren wird oder nicht. Auch beim Dreh. Abends im Hotel gerne mal Nuke aufmachen und dann, ich bin ein Riesenfreund von DaVinci oder so.
Ja.
Und mach dann
mal eben, ne?
Ja, graden oder mal eben kurz einen Testschnitt.
Genau, Testschnitt.
Das mache ich sehr gerne. Und das ist dann manchmal auch erstaunlich, wenn ich dann irgendwie ein Problem höre vom Studio und ja, das funktioniert nicht. Und dann sage ich, ja, dann schick mir doch mal eben die Szene.
Ja.
Und schraub dann was. Und manchmal kommen dann so Kommentare zurück. So, ach ja, stimmt, wir können das ja auch so machen.
Ja, das ist deine Erfahrung, ne? Also das ist ja das Spannende, ne? Also dass man gerade, also die Jüngeren vor allem, ne? Also die kennen ja diesen Werdegang nicht. Das heißt, du kannst ja, das hast du ja eben schon gesagt, du kannst auf ganz viel Improvisation zurückgreifen, ne? Also mit einem guten Effekt. Das können ja viele gar nicht, weil sie Erfahrung nicht haben. Und ich glaube, in der Branche ist Erfahrung einfach ein ganz, ganz wichtiges Gut.
Was auch wichtig ist, und das vermisse ich so in den neueren Studios, jetzt abgesehen von Weather, ist früher zum Beispiel bei Tippett Studio, immer noch. Die haben den Übergang von Stop-Mo und Animation gemacht. Das heißt, die haben noch eine Werkstatt, die haben ja ein großes Studio, da hängen Greenscreens und Bluescreens und da steht ein Haufen Lampen rum und alles Mögliche und alte Mitchell oder weiß ich was. Man kann mal eben ins Studio gehen und Sachen ausprobieren.
Ja.
Heutzutage gibt es natürlich auch viele Studios, große VFX-Studios, die sind einfach in Bürohäusern.
Richtig.
Und wenn ich da sage, ja, hier diese Kerze braucht noch eine Flamme, dann starten die Houdini und ich sage, Moment mal eben.
Ja, aber ja, genau so ist es. Genau so ist es. Ja.
Geh irgendwo hin und dreh eine Kerze.
Ja.
Und hier ist auch mit ein bisschen Wind, damit es lebendig aussieht oder was ich weiß.
Ja, Wahnsinn.
Und das ist so eine Denke, die hoffe ich, dass die noch irgendwie den der jüngeren Generation beigebracht werden, dass das nicht alles im Computer emuliert werden muss.
Stimmt. Was gerade Quatsch ist. Ne? Ja. Wo wir beim Team gerade sind, neben all den fachlichen Herausforderungen, ich habe jetzt auch gelesen, ihr wart mir im Special Effects Bereich bei dem Streifen mit 160 Leuten oder sowas unterwegs. Wie kriegt man denn sowas gebändelt sozusagen?
Was nicht viel ist. Also das aber 160 sind, ja, natürlich gibt es, also es ist so wie in jedem, Filme machen ist eine Monarchie. So funktioniert es leider nur. Das heißt, also man hat natürlich da also ich bin der Produktionssupervisor, der quasi das Ding konzipiert und auch kreativ leitet. Natürlich in den einzelnen Studios gibt es dann Inhouse-Supervisors, die dann wiederum meine Vorgaben zerteilen in einzelne Aufgaben. Und dann gibt es natürlich, ein Visual Effects Shot wird ja nicht von einer Person betreut. Das sind meistens also bis zu 12 Leute, die in verschiedenen Bereichen, die daran arbeiten. Und jede Abteilung hat so seine eigenen Leiter. Und aber im Endeffekt sind es so ja um die 160 Leute bei meinem Film. Jetzt bei Tarzan hatte ich, glaube ich, 800.
Ja, das ist ja.
Und weil das schafft man sonst auch gar nicht.
Also, nee, kriegst du nicht. Das ist eine schöne Brücke, glaube ich, auch zur letzten Schöpfung von Olli. Ich glaube, bei Tarzan hast du relativ viel 3D und im Tierbereich irgendwie
Hand angelegt. Ne? Ja, Tarzan war so das Umgekehrte. Deswegen hatte ich mich so gefreut bei All Quiet, dass ich da wieder so eine Mischtechnik machen konnte. Bei Tarzan war eigentlich fast alles digital. Wir sind zwar dann noch in den Dschungel in Kongo geflogen, um dann die Hintergründe zu drehen, aber mit den Tieren, das konnte man nicht machen, weil wir hatten immer so Stampedes und das waren dann Tausende von Tieren. Und natürlich muss der Löwe den angreifen und Tarzan muss mit einem Tiger kuscheln. Das ging nur so. Aber da hatten wir natürlich auch dementsprechend, Firepower. Wir hatten also ein Riesenbudget, weil das war natürlich David Yates' Show, der die ganzen Harry Potters gemacht hat.
Ja.
Und Warner Brothers. Und die wissen von vornherein, das Ding kostet Geld.
Ja.
Das heißt, man arbeitet dann mit den großen Studios, Framestore, MPC, Digital Double Negative und Maya Angus, glaube ich, gerade auch mit dabei. Ja. Aber dann ist man wirklich rein im Management. Das heißt, man hat von morgens bis abends Zoom-Sessions in verschiedenen Zeiten, weil das kommt aus Australien, aus England, aus den USA, aus Kanada. Ich hatte jetzt zum Beispiel bei All Quiet hatte ich keinen Visual Effects Produzenten dabei. Das heißt, ich musste auch das Budget betreuen. Bei Tarzan geht sowas nicht. Da hat man dann zwei, drei Produzenten, man hat Koordinatoren, weil da sind dann auf einmal locker 3000 Shots, die man betreut.
Ja, das ist die Dimension, die kann man sich hier gar nicht vorstellen, die da streckenweise. Also wie gesagt, Avatar, das ist ja nochmal eine andere Nummer. Aber das kann man sich hier aus europäischer Sicht wirklich wahrscheinlich nicht vorstellen. Ne? Das ist Taschengeld. Ja. Ne? Wir machen hier so Taschengeldproduktionen dagegen. Ne?
Aber ist auch gut, weil ich denke, das ist so, das glaube ich, Roger Corman hat das, glaube ich, mal gesagt. Er hat immer so billige Actionfilme gemacht, aber dafür ganz viele. Der hat dann irgendwann gesagt, unter einem bestimmten Budget lassen sie dich in Ruhe.
Das stimmt auch wieder. Lass uns nochmal zurück zu deinem aktuellen Werk. Was würdest du sagen? Also, wenn ich, sag mal so, ich habe mir jetzt den Film, ich glaube, dreimal angeschaut. Ich würde sagen, da ist sehr viel Pyrotechnik genutzt worden. Also wirklich klassisch. Also, du hast wirklich klassisch Pyro gefilmt. Ne?
Ja.
Und die digitalen Dinge würde ich jetzt die Panzer nehmen, die ich da gesehen habe. Und natürlich das Überrollen des einen Soldaten ist, glaube ich, auch digital.
Nein.
Nein? Erzähl.
Klassisch.
Wie, was? Erzähl mal, wie habt ihr den denn klassisch überrollt?
Ich habe 7 verschiedene Passes gemacht. Ich habe wirklich, das war ein Schuss, wo ich gedacht habe, da denke ich wirklich mal dran, wie würde ich das auf einem Optical Printer, auf einer Oxberry lösen?
Ja.
Und das sind, es gab eine Hintergrund, also eine Clean Plate, das heißt also nur dieser Trench.
Ja.
Dann gab es einen Pass, wo ich die Schauspieler agieren habe lassen, als würden die überrollt werden.
Ja.
Dann hatte ich noch einen Pass gemacht mit Stuntmans, die sich dann so hinschmeißen, aber in die Position da, wo die Schauspieler waren.
Ja.
Dann hatten wir drei Dummies mit allen möglichen Schweinereien gefüllt.
Jetzt, yeah. Und
sind dann mit einer, mit so einer Art, so einer Gartenwalze über die drüber gefahren.
Ja.
Grün gemacht. Und dann habe ich, ich glaube, eine Woche später habe ich dann mit in einem separaten, ich hatte so eine Außen-Greenscreen-Bühne mir gebaut.
Ja.
Aus Schiffscontainern.
Ja.
Also Schiffscontainerwände, weil die nicht wegfliegen sind.
Ja.
Grün gemacht und davor haben wir dann wir hatten einen Panzer, den wir mit Props, quasi auf einem alten Panzer aus den 70ern, haben wir mit Props zusammen
den so alt gemacht.
Den guten Saint-Germain-Tank, der eigentlich nicht konnte. Und habe das quasi aus verschiedenen Elementen zusammengebastelt. Aber du hast recht, die 90% der Panzer sind digital. Ja. Ich hatte den echten Panzer habe ich für die extremen Close-Ups benutzt.
Ja. Also
immer wenn Aktion war mit den Schauspielern.
Ja, also der drüber über die Grube fährt, ne?
Den hatte ich noch gedreht in das war so eine Art, es gibt doch so Autowerkstätten, wo man unter das Auto gehen kann. Ja, ja, wir hatten, weil die normalen Gräben hätten so einen Panzer nicht
tragen. Nicht, das genau, der wäre eingesackt sofort.
Und, das habe ich nachgedreht, wir mussten den aber digital augmentieren und größer machen und die Ketten schlackern lassen und sowas. Aber aber wenn die Panzer so erscheinen und die ganze Fleet von Panzern, die sind alle animiert.
Ja.
Natürlich die Flugzeuge.
Ja.
Sehr viele digitale Wunden gemacht.
Echt?
Aber okay. die Ratten sind echt, die habe ich tatsächlich gedreht. Lustigerweise in einem Studio, direkt neben dem Studio, wo wir die Innenaufnahmen von dem Zug gemacht haben mit Daniel Brühl.
Ja.
Und ich hatte 50 Ratten und habe mir aus Greenscreen-Material halt so einen Gang gemacht, den mit der Kamera eingerichtet. Ja, so ein paar Ratten sind da abhanden gekommen.
Ach du meine Herren, okay.
Wenn Daniel Brühl das gewusst hätte. Ich werde es ihm bei den Oscars erzählen.
Ja, er wird, ja, also ja, Hammer. Also was ich aber wirklich toll finde, ist tatsächlich, es ist ja sowieso der Trend, also es gab ja mal so eine Hochzeit, wo man meinte, man müsste alles in digital machen, ne? Also es war ja hier Star Wars, ne? Also die letzte Lucas-Produktion, das war ja, also da wurde ja, glaube ich, nur noch im Green und Blue Screen gedreht und alles andere wurde digitalisiert. Und jetzt geht der Trend ja tatsächlich auch ganz gewollt wieder zurück zu den Gemischten, was ich unheimlich toll finde, ne? Also dass der Stil, also auch als Stilmittel, dass man das wieder benutzt. Aber in deinem Falle, das muss ich auch nochmal, ich muss es nochmal lobend erwähnen, es ist nicht mehr zu erkennen. Und das finde ich total geil.
Ja, ja.
Verstehst du? Also ich kann nicht mehr auseinanderhalten, ist es jetzt digital, ist es jetzt irgendwie gebaut, ist es Pyro, ist es Houdini. Also Houdini, muss man für die Leute, die dazu sagen, ist eine 3D-Software, die sich tatsächlich auf Flüssigkeiten, Gas, Nebel, Feuer, Explosion und so weiter spezialisiert hat. Also da werden die im High-End-Bereich sehr gerne eingesetzt.
Ja, das natürlich, ich muss sagen, es gab so verschiedene Elemente. Es gab den schwarzen Rauch, wenn man brennt im Hintergrund. Mhm. Es gab gelbes Gas hatten wir, wenn die Panzer zuerst kommen, die kündigen sich an mit so einem gelben Gas.
Ja.
Wir haben das den Zuschauern überlassen, was das jetzt genau ist.
Mhm.
Explosionen und sowas, die habe ich alle in der Kamera gedreht. Die generelle, dieser Nebel, den wir haben, den mussten wir leider
simulieren,
weil die Kamera sich so wild bewegt hat. Das konnte man mit fotografischen Elementen nicht machen.
Nee.
Weil das Tracking.
Alles gut, sieht man nicht, ist perfekt. einfach geil, also ein geiles Bild, Punkt.
Ja, ich
und wie gesagt, ja, Entschuldigung, Ralf.
Ja, alles gut. Ich finde es auch faszinierend sozusagen, also letzten Endes, wie viel Anteil, also ich glaube, also zum gesamten Storytelling trägt eure Arbeit halt auch massiv bei. Also ich habe das Ding jetzt, den Film mit meinen Kindern geguckt, mein Sohnemann, 15, eigentlich so typischer Vertreter der TikTok-Generation. Und er ist 2,5 Stunden dabei geblieben, was ich vorher nicht erwartet hätte im Grunde.
Ja, ja.
Und ich glaube, das wird ja auch eine Herausforderung, glaube ich, für künftige Produktionen, also was so diese Generation mit dieser sehr überschaubaren Aufmerksamkeitsschwelle dann immer auch mitzunehmen. Und wie gesagt, da ist es extrem gut gelungen.
Es ist auch irgendwie, ich merke das jetzt natürlich auch, wie gesagt, ich mache das schon seit einer Weile und irgendwie, wenn du dir die alten Ray Harryhausen-Dinge anguckst, natürlich, wenn du dir jetzt die Animation anguckst als Einzelbild oder als nicht als Einzelbild, als Clip auf YouTube, dann denkst du auch, wie albern. Aber wenn die Story gut ist, nach 1-2 Minuten ist das wurscht. Ist das weg,
richtig. Genau so ist das.
Und das geht also zurück zu, oder jetzt bestes Beispiel ist Mad God von Phil Tippett. Ich weiß nicht, ob ihr den schon gesehen habt. Nee, noch nicht. 30 Jahre lang gearbeitet, der ist jetzt rausgekommen. Boah. Und der hat wirklich einfach alles benutzt. Also wenn irgendwo hatte, da ist Lego drin, alles möglich. Da ist, also nicht im Bild, aber um Sachen zu bauen. Er wollte einen Film machen, wo er gar nicht über Technologie nachdenken muss. Und
ja,
aber gab es Momente, wo er dann sagte, ja, jetzt brauche ich doch mal hier die Hilfe von meinen Computerleuten. Aber das ist wieder so ein Beispiel, wo man merkt, der Film ist so geil.
Ja. Sag nochmal, wie heißt der?
Mad God.
Mad God, habe ich genauso aufgeschrieben, werde ich gleich direkt erstmal googeln.
Ist ein ganz abgefahrener Film, den wirst du auch nicht verstehen. Aber ja, soll man auch nicht.
Muss ja auch nicht, wenn das Bild gut ist und ich mitgenommen werde, wunderbar, besser geht's.
Ich auch mitgeholfen an dem Film.
Ach cool. Also hast du immer noch richtig engen Kontakt zu Phil? Oder?
Ich sehe ihn nächste Woche.
Jetzt hat Lief gesagt, grüß schön, aber das ist natürlich Quatsch.
Nee, weil ich hatte, also zu Tippezeiten, ich war so sein rechter Mann und wenn du auf den Dreh bist, da gehst du natürlich durch dick und dünn.
Ja.
Das war auch die Zeit, als mein Sohn geboren wurde und dann hängst du dann bei ihm im Haus rum und kann seine Frau mal auf mein Kind aufpassen und solche Sachen. Da ist eine Freundschaft raus geworden und jedes Mal, wenn er in Europa ist, wohnt er bei mir. Und jetzt bin ich nächste Woche in Los Angeles und dann in San Francisco und da werde ich dann Phil treffen.
Wahnsinn. Ich würde noch mal einmal kurz ein bisschen nerden mit dir.
Ja.
Die Produktionspipeline, ne? Also Maya, Houdini, in deinem Falle Nuke, Flame gibt es ja noch und so weiter. Es gibt ja jetzt so Bewegung Blender. Ich weiß nicht, ob das so mitkriegst. Blender kriegt ja so langsam, verbreitet es sich immer weiter. Siehst du da eine Chance, dass eine Produktionspipeline, wie sie jetzt etabliert ist, irgendwann mal unterbrochen oder durchgebrochen wird oder sich verändert?
Ich glaube, also das sind alles, für mich sind es nur Variationen. Also ich muss sagen, natürlich kann man heutzutage viel mehr machen, aber irgendwie so grundsätzlich von der Pipeline hat sich da nicht viel getan. Man kann auch irgendwie das Material so viel reinkommen. Je nach Thema wird animiert oder simuliert, wie du sagst, und dann am Ende sitzt immer ein Compositor. Blender haben wir, glaube ich, jetzt bei dem Ding auch benutzt. Das Schöne an Blender, muss ich sagen, ist, dass es ist billig.
Absolut, absolut.
Und das heißt natürlich auch, dass viele Leute sich damit beschäftigen. Und das ist, glaube ich, der Industrietrick gewesen, genauso wie bei Da Vinci. Die sagen,
jetzt haben wir das Gleiche.
Schnittprogramm.
Ja.
Und es ist umsonst. Und dafür benutzt es jeder am Set. Und auf einmal hast du Freelancer, die das fließend sprechen.
Ja.
Und bei Maya ist immer so das Problem, du musst Animateure kriegen, die wirklich auch Maya kennen und das ist immer so das Schwierige. Und ich weiß ja, da gab es damals immer so, dass diese typischen Allrounder, die es in Europa gibt, gibt es ja nicht so in
den USA. Nee, kannst du auch gar nicht mehr, kannst du vergessen. Also in der High-End-Produktion ist das nicht mehr so.
Genau.
Für jeden Furz eine eigene Person, ja, das ist so.
Und da hat es gute Animateure, die haben in 3D Max gearbeitet und dann tut mir leid, ich kann dich nicht anheuern, weil der Maya kann.
Ja. Mach Architekturvisualisierung. Entschuldigung. Aber ne, sie sind ja so aufgeteilt, die Programme, das muss man ja einfach sagen. Ja.
Aber das ist ja das Tolle, man muss einfach damit spielen können. Das ist
ja.
Und finde ich Blender gar nicht ganz lustig. Also ich selber kenne Blender nicht so gut. Ich sehe Leute, wie sie damit arbeiten. Aber,
ja.
aber ich glaube, im Grunde genommen ist das so wie alle irgendwie. das sind ja das ist immer das Programm, lernt man konzeptionell, und wenn man so Grundfunktionen drauf hat, dann
geht alles. Am Ende zählt die Kreativität. Ist scheißegal, mit welcher Software du arbeitest, wirst du ja wissen, ne? Also ich meine, klar, es gibt die etablierten Pipelines, liegt aber wahrscheinlich auch ein bisschen daran, dass die meistens ja auch modifiziert werden, die Programme, damit sie eben halt im Studio auch dann mit 800 Leuten bedient werden kann und es einen vernünftigen Workflow gibt. Das ist ja auch eine riesen Herausforderung, muss man ja mal ganz klar sagen, ne? Und da ist was natürlich etabliert.
Das Wichtige ist ja auch, dass man eine Software haben muss, weil natürlich gerade bei schwierigen Projekten muss man irgendwelche Plugins bauen. Ja. Das war natürlich ein Riesenthema, als Fell so aufkam.
Ja.
RenderMan, die ersten Versionen konnten.
Monster AG, ja,
da war. Und auf einmal, genau. Und da muss natürlich eine Software auch offen genug sein, dass man da halt auch Sachen entscheiden kann. Und das ist wichtig, und das geht ja bei Blender genial.
Ja, definitiv. Ich bin ein riesen Blender-Fan, muss ich dazu sagen, ich glaube, dass die Generation, die jetzt in diesem Bereich sich entwickelt, ne, natürlich ganz klar eben mit einer Software, die für free ist, ne, natürlich da auch sich erstmal entwickeln kann. Und die ist auch schon sehr komplett, die Software, muss man ja auch sagen. Und ich glaube, die wird noch mal ein bisschen den Markt aufräumen. Aber gut, wir gucken mal, wie sich die Zukunft so entwickelt. Ja. Ich habe genug genördet, Ralf. Möchtest du noch was loswerden?
Ja, mich würde interessieren, also du darfst ja mit einigermaßen aussichtsreich jetzt auf viele neue Anfragen hoffen. Was sind da für dich so die Kriterien letzten Endes? Ist es dann wie beim Schauspieler das gute Drehbuch? Ist es, ja, was ist das, was dich reizen würde jetzt, sage ich mal?
Für mich ist wichtig ein gutes Drehbuch, weil ich möchte natürlich auch, dass es nicht so ein Film ist, wo zwei Tage lang Leute Hurra schreien und dann das Ding vergessen. Mhm. Ein gutes Drehbuch. Ich muss aber auch gestehen, dass in letzter Zeit ist es für mich wichtig, die richtigen Leute dabei zu haben, weil ich verbringe 4, 5, 6 Monate mit denen. Abgesehen von dem Film oder der DVD im Schrank, was natürlich bleibt, ist die Erfahrung oder die Zeit. Das Jahr, was man verbracht hat in seinem Leben. Und da erinnere ich mich natürlich sehr gerne an einen Dreh, der Spaß gemacht hat, weil die Leute gut waren und die Zusammenarbeit. Ich tue mich schwer mit Kinderfilmen. Ich habe an Schule der magischen Tiere. Und das war nicht so mein Ding, das muss ich sagen. Also ich habe auch früher ein paar Disney-Filme gemacht. Wie hießen da die deutschen Titel? Hör mal, wer da bellt oder irgendwie so.
Ach so,
das Mein Onkel vom Mars. Und das ist lustig, aber irgendwie will man natürlich die Animationen, die sollen nicht nur unbedingt einen lustigen Dialog oder albern sein, sondern irgendwie, die sollen auch ernst zu nehmen sein. Jetzt habe ich gerade ein Projekt, mein nächstes Projekt, was ich gerade so andeute, darf ich leider nicht sagen. aber es ist ein Drama, was in der Zukunft spielt. Wow. Und das ist auch schon wieder so ein Film, wo man ein bisschen nachdenkt.
Okay, ich mag das auch. Aber wenn es zu leichte Kost ist und vielleicht auch zu albern, also ne, übertrieben mit Emotionen gespielt wird, ich mag subtiler auch lieber.
Ich weiß nicht, ob das eine Altersfrage ist. Ich muss sagen, manchmal ist speziell mit diesen Marvel-Dingern, ich werde irgendwie, wenn das alles zu schnell, zu laut und zu blitzig und groß ist, nach 15 Minuten bin ich fix und fertig.
Frank, ich sag's dir ganz ehrlich, man muss ja mal so ein bisschen aufpassen, wie man sagt, und ne, also, aber es ist tatsächlich so, holt mich auch überhaupt nicht ab. Viel zu viel des Guten. Also das ist so im TikTok-Schnitt, ne? Also die Aufmerksamkeitsschwelle darf nicht länger als 5 Minuten pro Einstellung sein, oder 5 Sekunden pro Einstellung. So, und das wird dann, da wirst du 1,5 Stunden zugeballert und auch schneller, höher, weiter, was die Visual Effects angeht, ist leider auch überhaupt nicht meins, holt mich gar nicht ab.
Ja. Das war übrigens auch, muss ich sagen, bezeichnend für im Westen. Da muss ich den Kamera an unseren DOP James Franklo, mit dem ich mich super gut verstanden habe.
Ja.
Und sehr oft, man denkt natürlich, man fängt einen Actionfilm an und ach, jetzt muss der Kamera, die muss sich permanent bewegen. Und
nee, der hat da Ruhe, da ist Ruhe drin. Da ist Ruhe drin.
Das und es ist Ruhe drin und er hat, wir haben zum Teil auf 65 gedreht, er hat die weitwinkligsten Optiken benutzt, die den Sensor noch schafften. Und meine erste Frage am Set ist immer beim Kameramann, wenn er eingerichtet ist, und dann, was macht die Kamera? Wie bewegt die sich? Damit ich mich auf Tracking einstellen kann. Mhm. Und die Hälfte der Zeit hat James gesagt, nothing.
Ja. Einfach mal ein Stativ nehmen.
Wo ich dann gesagt habe, it's okay, you can move it. No, I don't want to. Und ja. Die finde ich eigentlich herrlich, weil du hast diese langen Einstellungen, erinnern natürlich so ein bisschen an Spaghetti-Western, so
ja.
Good, the bad and the ugly. Ja. Und das war natürlich für uns eine Ehre, weil du arbeitest an Visual Effects, zum Beispiel, das gibt es eine große Totale von einem Kriegsfeld am Ende.
Ja.
Und du kannst, die Leute können wirklich jedes Detail sehen. Ach, guck mal, da rennt noch jemand. Und der
Panzer. Ja. Ja, man hat Ruhe drin, ne? Ich finde das auch sehr, sehr geil. Also 9 Oscars, was willst du da mehr zu sagen? Ne? Also ja, ist perfekt geworden, wirklich perfekt.
Ja, dann nächste Woche sind dann die BAFTA. Nee, übernächste Woche sind die BAFTAs auch noch.
Yes.
Da sind wir mit 14 Nominierungen.
Wow. Ja, ganz im Ernst, das Ding wird abräumen. Das wird richtig abräumen, das Ding. Also wirklich, ist einfach so.
Wir haben deswegen keine 16 Nominierungen bekommen, weil wir hatten nichts für beste Schauspielerin.
Unglaublich, oder?
Dabei gibt es natürlich diese lieben Französinnen, die da
das Feld sind. Wir haben damit gejuckst, ja, den Brief von Katz' Frau, den Pauli vorliest auf der Latrine.
Ja. Das ist
theoretisch eine Schauspielerin.
Ja, oder die er sich da, die aus von dem Plakat, die er sich da runterschneidet und mitnimmt. Ja. Frank, wir sind bei 55 Minuten. Ganz im Ernst, ich glaube, also wir beide, ich würde noch so viel fragen wollen und so viel mit dir nerden wollen. Wir haben aber so ein Format, das eigentlich 40 Minuten geht.
Ja. Wir
sind jetzt schon bei 55 Minuten. Und es war so kurzweilig und so spannend mit dir. Und wie gesagt, ich könnte so gerne noch mit einem Rotwein da sitzen und mit dir quatschen.
Gerne.
Hat totalen Bock gemacht, wirklich. Das, vielen, vielen, vielen Dank.
Ja, können wir auf jeden Fall mal angehen, ja, das Thema. Ja. Kriegen wir vielleicht noch irgendwie auch mal
hin.
Ja, was ich noch loswerden möchte, ist, wie total unprätentiös du rüberkommst. Hat Olli in der stillen Sekunde natürlich auch schon mehrfach festgestellt.
Oh.
Ich musste ja erstmal raten bei LinkedIn sozusagen, war mir aber relativ schnell sicher, okay, das muss das Profil sein. Aber ich sag mal so, deine sozialen Auftritte in den Medien und auf den Kanälen sind ja wirklich
total bodenständig.
Sehr understatement.
Total.
Aber es funktioniert.
Ich koche auch nur mit Wasser und esse Currywurst, deswegen, da stehe ich auch zu.
Das spricht auch sehr für dich und das, was am Ende rauskommt, spricht ja dann auch wiederum für sich. Also insofern,
mega. Also um es nochmal ganz klar zu sagen, wir drücken natürlich alle erdenklichen Daumen, die wir haben können. Ich will mir noch ein paar annähen für diesen großen Event. Und ja, allein schon, dass ihr da sein könnt, das freut mich tierisch für euch. Und es ist einfach zu Recht.
Schön.
So wie es ist. Ne?
Ja, danke schön.
Ja. Also dann bleibt noch ein Momentchen drin, Frank. Ich mache gleich aus. Wir würden uns aber jetzt eben von unseren Zuhörern verabschieden und danken dir nochmal vielmals, Frank. Und bis demnächst.
Vielleicht starten auf diesem Weg ja ganz, ganz viele neue Karrieren im VFX-Bereich, würden wir uns wünschen. Ja. Ansonsten gibt es ja auch viele andere schöne Dinge. Habt Dank für die Ausgabe und bis zum nächsten Mal.
Alles klar.
Tschüss.
Ciao.
Thank you.